Und wenn dein Nachbar noch ein bisschen zerknautscht aussieht von der Nacht, dann sag ihm, ein Leben mit Gott hat viele Entfaltungsmöglichkeiten. Ja, aber das ist ja, glaube ich, heute Morgen haben wir alle eine Stunde mehr gehabt. Und deswegen sind wir, glaube ich, alle fresh und fit heute. Aber so wie du deinen Nachbarn siehst, so real wie du ihn vor dir siehst, so real sieht auch Gott dich heute Morgen. Er sieht jeden Einzelnen von uns. Er sieht sogar viel mehr als das, was dein Nachbar sehen kann. Er sieht deine Nöte, er sieht auch die Krankheit, die du heute Morgen vielleicht mitgebracht hast, mit der du heute hier bist. Er sieht deine Situation, in der du da bist. Er sieht viel mehr als das, was wir mit unseren Augen sehen. Woher weiß ich das? Weil ich das selbst erlebt habe, dass Gott ein Gott ist, der mich sieht, der meine ganze Situation sieht, der alles in mir sieht. Und weil die Bibel mir das auch sagt, weil die Bibel so viel von Jesus spricht, dass er Menschen gesehen hat, dass er Menschen begegnet ist. Und Jesus war sehr viel unterwegs und wollte Menschen begegnen. Er ist nicht so viele Kilometer gelaufen in der Zeit, in der er gewirkt hat, um das später irgendwie zu tracken und auf Strava oder sonst wo zu posten, sondern er ist viele Kilometer gelaufen, um Menschen zu begegnen, mitten in ihrem Leben, und das tut er auch heute noch. Amen. Amen. Er möchte Menschen begegnen. Lasst uns einen Blick auf Jesus werfen und die Zeit, in der er wirksam war, nach seiner Taufe. Er hat sich mit 30 Jahren ungefähr taufen lassen und dann begann sein öffentliches Wirken. Das ist übrigens der einzige Moment, den wir in der Bibel sehen, wo die Dreifaltigkeit, Dreieinigkeit Gottes in einer Situation sichtbar wird. Der Sohn ist da, der Vater, der Himmel öffnet sich. Man hört die Stimme des Vaters, dieses mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und der Heilige Geist kommt sichtbar in Form einer Taube auf Jesus herab. Und von da an beginnt Jesus sein öffentliches Wirken. Zuvor geht er noch 40 Tage in die Wüste und dann ging er los. Er war circa 3 Jahre unterwegs mit verschiedensten Leuten, an verschiedensten Orten, und er ging zu den verschiedensten Menschen. Und er legte circa, sagt man so, schätzt man 5000 Kilometer am Tag zurück. 5000 Kilometer in diesen 3 Jahren, das sind 5 Kilometer am Tag und das sind ungefähr 8000 Schritte am Tag. Und wisst ihr was? Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse sagen, dass 7.000 bis 8.000 Schritte am Tag für einen Erwachsenen völlig ausreicht, um gesundheitliche Vorteile zu erzielen und Risiken für Herz- und Kreislauferkrankungen, Diabetes und so senken. Also auch das, dieser unbedeutende Fakt, ist absolut biblisch, das, was Jesus da getan hat. Unterwegs sein, in Bewegung sein. Nur mal so am Rande. Aber sein Ziel, und wir wissen, dass das sein Ziel ja das Kreuz in Jerusalem war, um für die Sünden dieser Welt zu sterben. Aber dort, wo er bis dahin unterwegs war, da war so irgendwie der Weg auch das Ziel. Und es geschahen sehr viele spannende Dinge und die Evangelien berichten uns darüber. Wir haben 4 Evangelien, die uns auch in die Zeit mit reinnehmen und sehr detailliert berichten, was da Jesus getan hat. Und der Matthäus fasst es eigentlich ziemlich gut zusammen, was Jesus getan hat. Jesus zog durch die Städte und Dörfer der Umgebung, er lehrte in den Synagogen und verkündete die Botschaft vom Reich Gottes. Und überall, wo er hinkam, heilte er Menschen von ihren Krankheiten und Leiden. Ey, wenn du dich darin wiederfindest, dass du keine Hoffnung hast, dann darf das heute Morgen dir Hoffnung machen. Denn Jesus ist heute Morgen noch unterwegs und er möchte heute noch Leid begegnen, Krankheit heilen. Und das darf dir Hoffnung machen. Ja, das habe ich vergessen, nämlich als er die vielen Menschen sah, das folgt direkt darauf, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Und das darf uns Hoffnung machen. Wir dürfen ihn bitten. Wir haben Hoffnung in ihm. Ja, also, was tat Jesus? Ich würde gerne mal 3 Dinge einfach hier beschreiben. Er verkündete die frohe Botschaft. Das war sein zentrales geistliches Thema. Er lehrte über das Himmelreich, er lehrte über den Willen Gottes, er sprach über die Pläne Gottes und er lud alle ein, diese frohe Botschaft anzunehmen, umzukehren, im Glauben ein neues Leben ewiges Leben zu empfangen. Das war seine zentrale Botschaft. Aber er tat auch Wunder. Das ist das Zweite, was er tat, was wir hier lesen. Das ist ganz klar, dass die Evangelien sind voll von den Wundern, die Jesus tat. Wir lesen überwiegend von Heilungen, aber er tat auch Naturwunder. Er stillte einen Sturm. Wir haben es vor ein paar Wochen vom Julian gehört. Er war Herr über Wind und Wetter und stillte einen Sturm in einem Augenblick. Er erweckte Tote zum Leben. Das ist das, was er auch tat. Aber warum heilte er? Warum begegnet er den Menschen mit Heilung und den Nöten? Er hätte ja auch zum Beispiel Geld vermehren können. Er hätte Geld austeilen können, Schulden tilgen können. Das hätte ja auch sehr viele Probleme gelöst, oder? Wenn er das heute auch noch tun würde. Aber ich glaube, die Konten wären ziemlich schnell wieder leer. Und die Herzen auch. Nein, er zeigt dadurch, dass ihm die wichtigsten Aspekte unseres Lebens wichtig sind. Unsere geistlichen Bedürfnisse, deswegen die frohe Botschaft. Er spricht vom Himmelreich, er spricht zu unserer inneren Not in unsere Seele, er spricht unsere Sünde an, hat dafür eine Lösung. Und aber auch die körperlichen Bedürfnisse und auch die sozialen, weil er ist nicht nur Krankheiten begegnet, sondern er hat auch ist Leid begegnet, Ausgrenzung begegnet. Er weiß, dass jemand, der krank ist, nur eines will, und das ist gesund werden. Und deshalb begegnet er auch äußerlichen Nöten, Ausgrenzung, auch Trauer und Leid. Und hätte er nur gepredigt, wäre das Reich Gottes, also wäre das ausschließlich als was Geistliches, Spirituelles verstanden worden, oder? Und hätte er nur geheilt, dann wäre ja das, wofür er gekommen ist, das Reich Gottes ist nahe, das zu verkünden, die Errettung und Erlösung, die in ihm ist, das wäre dann irgendwie nicht erkannt worden. Deswegen hat er beides getan. Er ist ein geistlicher Gott, aber auch ein physischer Gott. Und in der Vollmacht als Sohn Gottes bewirkte er die Wunder und die Wunder bestätigten seine Vollmacht als Sohn Gottes. Und es ist doch so, wir glauben nicht an Gott, weil er Wunder tut, sondern wir glauben an einen Gott, der Wunder tut, oder? Das Dritte, was Jesus tat, er lehrte, wie man mit ihm lebt. Er lehrte, was der Wille Gottes ist. Und das tat er sehr viel, als er unterwegs war. Er lehrte Menschenmengen. Tausende versammelten sich, um ihm zuzuhören. Er gebrauchte verschiedene Orte und Situationen, um seine Lehre zu untermalen. Also er ging bewusst an Orte, um seinen Jüngern auch das Reale und greifbarer zu machen, was er lehrte. Da kann man viele gute Predigten drüber halten. Er lehrte viel über das Reich Gottes in Gleichnissen, also in bildlicher Sprache, übertrug das, was Gott meint, in so alltägliche Situationen hinein. Jetzt mal so eine Frage hier in die Jüngerschaft hinein. Wie viele Gleichnisse kriegen wir zusammen? Was fällt euch ein? Mal gucken. Gleichnis vom verlorenen Sohn. Fällt euch noch eins ein? Der vielfältige Acker, da sprach er drüber. Den guten Hirten. Hausbau auf Fundament statt auf Sand. Kriegen wir noch eins? Das verlorene Schaf. Genau. Er sprach ganz viel durch Gleichnisse. Und dadurch lehrte er die Menschen, denen er begegnete. Aber wen lehrte er am intensivsten in dieser Zeit? Die Jünger. Die Jünger waren nämlich, also seine Leute, seine Nachfolger, waren ja 3 Jahre mit ihm unterwegs. Und die begleiteten ihn unterwegs. Die hatten Gemeinschaft mit ihm und so weiter. Und auf die Jünger möchte ich heute etwas näher eingehen, welche Rolle sie eigentlich in dem Ganzen spielen. Jesus verbrachte die meiste Zeit mit ihnen. Er lebte Beziehungen mit ihm, er bildete sie im Glauben aus, er lebte ihnen Gemeinschaft auch vor. Und was Jesus über Gottes Willen lehrte, war auch sehr herausfordernd für sie. Zum Beispiel, der Letzte soll der Erste sein, also er stellte manches so auf den Kopf. Dass wahre Stärke im Dienen liegt und nicht im Herrschen. Dass man seine Feinde lieben soll und so weiter. Gibt es jemanden, der weiß, wovon ich spreche, dass wenn man mit Jesus unterwegs ist, dass das sehr herausfordernd sein kann, und die eigene Denkweise ganz schön auf den Kopf stellen kann. Das ist so, oder? Ein unterwegs mit Jesus zu sein, ist sehr spannend und kann dein Denken völlig, oder es wird unser Denken völlig auf den Kopf stellen. Und für die Jünger war das Unterwegssein mit Jesus eine sehr prägende Zeit, weil sie sahen, was er sagte, sie hörten, was er sagte, also die Theorie, sie sahen aber auch, wie er es in die Praxis umsetzte, und das war eine starke Ausbildung für sie. Und in den Kapiteln 9 und 10 vom Lukas-Evangelium stoßen wir auf zwei interessante Begebenheiten, auf die ich näher eingehen möchte, die eben mit seinen Jüngern stattgefunden haben, und weil wir daraus sehr viel lernen können. Nämlich das, was Jesus tat, sollte durch die Jünger in die Praxis kommen. Sie erlebten in diesen Situationen einen Perspektivwechsel vom Zuschauer zum Macher. Wir werden gleich sehen, was da geschah. Und mich erinnern diese Geschichten an meine Zeit mit meinem Mentor, damals, als ich als Textilingenieur angefangen habe, 2012, in meinem alten Beruf. Und da hatte ich nämlich auch einen Mentor, der hieß Franz Sütsch. Und das war so mein Mr. Miyagi, ne, so, wenn ihr den Film noch kennt. Und man nannte ihn in der Industrie, in dieser Denim-Branche, man nannte ihn sogar den Indigo-Papst. Also ich hatte wirklich eine hohe Persönlichkeit da mit dieser Expertise an meiner Seite, oder ich war an seiner Seite. Und das war so, der Indigo ist dieser Jeans-Farbstoff, wo man Jeans mitfärbt, und das ist sehr schwer, den anzuwenden, und deswegen war der da so eine Ikone, der Franz. Und der war auf der ganzen Welt für seine Expertise bekannt. Ich habe euch mal ein Foto mitgebracht. Da war ich noch, genau, 2012, 2013, da war ich ein bisschen jünger. Und hier, das war dann eine Dienstreise, die wir zusammen machten, wo ich eben an der Seite des Meisters unterwegs sein durfte und von ihm lernen durfte. Also ich lernte das, was ich konnte, von Büchern natürlich. Ich war ganz frisch, ne, so grün hinter den Ohren, und lernte alles in der Theorie, was ich konnte. Und auf zwei Dienstreisen waren wir zusammen, der Franz und ich. Und ich durfte direkt vom Meister lernen, wie er mit schwierigen Situationen umgeht, was er antwortet, was er so macht. Und in der Theorie, und meine ganze Theorie kam in der Praxis mit ihm voll zur Geltung, sodass ich dachte, wow, ja, alles, was ich gelernt habe, der wendet das super an und so. Und es war einfach stark. Ich saß daneben und staunte einfach über sein Wissen und seine Expertise, fand alles ganz toll. Aber ab der dritten Dienstreise war ich dann allein. Allein in der Verantwortung für das, was dann dort beim Kunden geschieht. Und ich nehme euch mal mit rein, was so ungefähr da vorging. Ja, also nicht ganz so hat es ausgesehen, aber das beschreibt gut meinen innerlichen Zustand in manchen Situationen, wo ich gemerkt habe, dieser kluge Spruch, dass da so viel dran ist, dass der Unterschied zwischen Theorie und Praxis in der Praxis größer ist als in der Theorie. Und manche Situationen haben mich sehr herausgefordert und brachten mich ans Ende meines Lateins. Und selbst in der Verantwortung zu stehen, ist dann doch etwas anderes, als nur zuzuhören und zuzugucken und beizupflichten, dass jemand was gut macht. Und so ähnlich muss es auch den Jüngern in Lukas 9 und 10 gegangen sein. Da lesen wir mal, was da vor sich ging. Eines Tages rief Jesus seine 12 Apostel zu sich und gab ihnen Vollmacht, Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Dann sandte er sie mit dem Auftrag aus, allen Menschen vom Kommen des Reich Gottes zu erzählen und die Kranken gesund zu machen. Nehmt für unterwegs nichts mit, wies er sie an. Kein Wanderstab, kein Gepäck, keine Verpflegung und kein Geld, kein zweites Hemd. Wenn ihr in eine Ortschaft kommt, seid ihr nur in einem einzigen Haus zu Gast. Wenn die Einwohner eure Botschaft nicht hören wollen, dann schüttelt beim Fortgehen den Staub von euren Füßen als Zeichen, dass ihr diesen Ort dem Gericht überlasst. So begannen sie, durch die Dörfer in der Umgebung zu ziehen. Was taten sie? Sie verkündeten die gute Botschaft und sie heilten die Kranken. Kurze Zeit später, bevor Jesus sich auf den Weg macht nach Jerusalem, seinen letzten, also er hielt sich in der Gegend Galiläa auf, das ist im nördlichen Israel, da hielt er sich vor allem diese 3 Jahre auf. Und dann will er sich auf den Weg machen nach Jerusalem. Seine letzte Reise, die am Kreuz endete. Und kurz bevor er sich auf diesen Weg macht, schickt er nochmal 72 Jünger los. Daraufhin wählte der Herr 72 andere Jünger aus und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Dörfer, die er aufsuchen wollte. Er gibt ihnen ähnliche Anweisungen wie auch den 12 zuvor und dann sagt er Folgendes. Heilt die Kranken und sagt dabei, das Reich Gottes ist nahe bei euch. Und wie schon zuvor sollten sie nichts mitnehmen, keine eigenen Mittel. Nichts. Und sie hatten den Auftrag. Was hatten sie für einen Auftrag? Genau das zu tun, was Jesus auch tat. Die Botschaft zu verkünden, dass das Reich Gottes nahe ist und Kranke zu heilen. Und lasst uns mal in die Lage der Jünger versetzen. Was das für die Jungs da bedeutet hat. Mich macht der Gedanke nervös daran, wenn ich so einen Auftrag bekäme und mit dieser Anleitung, die die bekommen haben, mit nichts in der Hand, kein WhatsApp, kein Google, keine Bibel-App, kein Mentor, den man anrufen kann, kein Essen, keine Klamotten, nichts. Einfach losmarschieren, nicht zu wissen, wo werde ich übernachten, wo werde ich mein Essen herkriegen und so weiter. Vielleicht hatten sie sich noch Notizen gemacht, ja, aus den verschiedenen Situationen, was Jesus gesagt hat, wie er sich hier und da verhalten hat. Das habe ich ja auch bei meinem Mentor gemacht. Und die Evangelien, die wir haben, sind ja ein Zeugnis dafür, dass sie das getan haben, dass sie das aufgeschrieben haben. Und vielleicht hatten sie das entweder in ihrem Gedächtnis oder auch auf dem Notizblock, was sie Jesus tun sahen. Aber ansonsten hatten sie keine Mittel. Und dann zogen sie los. Und ich greife mal ein bisschen vor auf das Ergebnis. Die 70 aber kehrten mit Freude zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind untertan in deinem Namen, sind uns untertan in deinem Namen. Wir hören von Wundern und von großer Freude darüber, von den Jüngern. Und es ist auch kein Wunder, denn wie viel Freude haben diese Jünger erlebt bei den Menschen, die die frohe Botschaft annahmen, die umgekehrt sind, wo ein neues Leben entstanden ist, wo Menschenleben komplett verändert wurden, wo Kranke geheilt wurden, welche Freude muss da wohl geherrscht haben, überall, wo der Name von Jesus Kranke geheilt hat und Menschen gerettet hat. Also das ist eine Freude, an der du Anteil haben darfst, die ist enorm. Wenn jemand, der krank ist, der nur eines will, gesund wird. Das ist der Hammer. Sie haben neue Hoffnung erlebt, sie haben neues Leben erlebt, veränderte Situation. Aber machen wir uns nichts vor, es gab sicherlich auch sehr gewöhnliche Tage, die sie gegangen sind. Allein die Reise bei Wind und Wetter. Sie haben wahrscheinlich auch Hunger, Enttäuschung, Ablehnung erlebt, auch vielleicht Ratlosigkeit und komische Momente. Das hat Jesus ja auch schon gesagt, dass das passieren wird, wenn euch jemand ablehnt. Also das liest sich alles so leicht. Aber so leicht war das alles gar nicht für die. Aber was machte die Mission erfolgreich? Dass sie zurückkommen und mit Freude zurückkommen und sprechen, Herr, auch die Dämonen sind untertan in deinem Namen. Also das geht ja über Heilung hinaus, was sie da erlebt haben. Und was sie erfolgreich machte, ist ziemlich einfach. Es war ihr Gehorsam. Sie sind einfach gegangen, haben das getan, was Jesus ihnen aufgetragen hat. Und es war die Kraft, die in seinem Namen steckt. Das waren die 2 Dinge, die das Ganze erfolgreich machten. Das ist das Was. Sie brauchten auf ihrem Weg nichts mehr als den Namen Jesus Christus und die Autorität, die in diesem Namen steckt. Aber lass uns mal überlegen, was das konkret für die Jünger bedeutete, als sie zur Zeit losmarschierten. Ist hier ein Jünger, ein Nachfolger von Jesus da? Nathanael, magst du mal kurz auf die Bühne kommen? Weil das Ergebnis, wie gesagt, das hört sich alles toll an, aber wenn wir 2 jetzt den Auftrag kriegen, Nathanael, von Jesus, geht hinaus, lehrt sie zu halten, was ich euch geboten habe und heilt Kranke. Okay, dann wissen wir, ja, wir wollen gehorsam sein und es kommt durch seine Kraft, nicht durch unsere. Das wissen wir, oder? Nur wie? Okay, heute starten wir, Nathanael. Was machen wir? Hast du eine Idee?
Nicht direkt.
Ja, da muss man halt mal überlegen, oder? Welche Strategie verfolgen wir, oder? Da würden wir uns mal hinsetzen, erstmal und überlegen, gut, vielleicht im Laufen, aber wir würden uns eine Strategie überlegen, oder?
Ja, vielleicht mal beten, Mentor fragen.
Ja, genau. Und ich will auf 6 Punkte eingehen, die Gottes Strategie sind oder die Strategie der Jünger sind. Danke, Nathanael. Und das Gebet ist ein Punkt davon. Das ist nämlich genau das, wir wollen, man könnte sagen, man sollte Jesus einfach nachmachen. Man wird dadurch aber nicht zum Nachmacher, das klingt so negativ, man wird zum Macher. Man bringt die frohe Botschaft zu den Leuten, zu den Menschen, das Evangelium und macht etwas, was ewige Perspektive hat und Ewigkeit drin ist. Und die Strategie hat sich heute bis nicht geändert, ist einfach so zu tun, wie Jesus es tat. Und lasst uns mal auf 6 Dinge blicken und wir wollen am Ende auch dann praktisch werden, eben mit dem Gebet für Krankheit heute Morgen, was Jesus getan hat und was wohl die Jünger getan haben könnten, was wir heute noch tun können, um es so zu tun wie Jesus. Seid ihr noch mit mir? Alles klar. Gut. Erstens, wir können Wege gehen, die Jesus ging. Also wenn Nathanael und ich jetzt aufmachen, dann können wir mal überlegen, okay, wo wäre Jesus hingegangen? Was war der erste Ort, zu dem Jesus gegangen ist? Nach der Wüste. Also in die Wüste würden wir jetzt nicht gehen, da sind ja keine Menschen. Aber er ging in die Synagoge. Das war das Erste, was er tat. Er ging in die Kirche. Und wenn du es ihm nachmachen möchtest, dann kannst du auch in die Kirche gehen. Wir lesen in Lukas Evangelium, dass er wie gewohnt in die Synagoge ging und die frohe Botschaft predigte. Er schlug Jesaja auf und las die Prophetie über sich selbst und sagt, das ist heute vor euren Augen geschehen. Und dann setzte er sich wieder. Waren in der Synagoge nur Leute, mit denen er sich gut verstand? Nein, aber er ging trotzdem hin. Und die Gemeinde ist heute noch der Ort, die Kirche, durch den er heute sein Reich baut. Die Kirche ist enorm wichtig. Wir lesen in Matthäus, dass Jesus zu Simon sagt, von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Ihr Lieben, wir müssen verstehen, welche Bedeutung in der Gemeinde ist, in dem Leib Christi. Und welche Bedeutung wir heute noch haben. Das ist der Ort, an den Jesus gegangen ist. In die Kirche. Und wisst ihr, was er noch sagt oder was wir noch wissen über die Gemeinde? Paulus schreibt es im Hebräer. So haben nun Jesus und alle, die er heiligt, denselben Vater. Deshalb schämt sich Jesus nicht, sie seine Brüder zu nennen. Jesus schämt sich nicht, dich und mich seine Geschwister zu nennen. Denn er sprach zu Gott, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkünden. Ich will dich vor der ganzen Gemeinde ehren. Können wir uns das vorstellen? Jesus ist hier und will uns das Herz des Vaters verkünden und will Gott vor der ganzen Gemeinde durch das, was er tut, ehren. Ich finde es stark. Er will, dass seine Botschaft in unser Herzen fällt und Kranke gesund werden. Und möge das heute passieren, dass Jesus heute so unter uns wirkt und der Vater dadurch verherrlicht wird. Amen. Jesus ging in die Kirche. Er ging auch in die Gemeinschaft der Gläubigen. Wir haben es gehört, Jesus verbrachte viel Zeit mit seinen 12 Jüngern. Er lebte ihnen Gemeinschaft vor. Er lebte Freundschaft, so eine Art Kleingruppe hatte er da. Und erlebte Austausch, Ermutigung und Ermahnung, eigentlich alles, was echte gute Beziehungen brauchen. Jesus ging in Gemeinschaft. Wir haben es von Nathanael gehört, Jesus, oder wir würden ins Gebet gehen und den Vater bitten, uns Weisung zu geben, Richtung zu geben. Und das tat auch Jesus immer wieder. Jesus zog sich jedoch immer wieder zum Gebet in die Wüste zurück. Lesen wir in Lukas 5, 16. Immer wieder zog er sich zurück. Und er nimmt sich immer wieder bewusst Zeit, um mit Gott allein zu sein, auch wenn viel los ist. Und wenn wir im Alltag viel um die Ohren haben, dann kann ein kurzer Rückzug ins Gebet helfen, Klarheit und Ruhe zu finden. Genauso wie es Jesus tat. Das sind die Wege, die Jesus ging. Und Gott sei Dank müssen wir nicht den Weg vollenden, den er gegangen ist. Wir müssen nicht den Weg ans Kreuz gehen. Aber auf dem Weg, sagt er, sollen wir unser Kreuz tragen. Warum? Wenn du dein Kreuz trägst, dann wird sichtbar, mit wem du unterwegs bist und für wen du unterwegs bist. Aber du musst nicht ans Kreuz gehen. Und du bist mit Jesus unterwegs, dem Freund, der sein Kreuz nicht nur getragen hat, sondern der sein Leben für mein Leben an diesem Kreuz gab. Welch ein Freund ist unser Jesus. Aber mein Ziel ist der Weg mit ihm. Und auf diesem Weg können wir Heilung tatsächlich erleben, aber nicht immer. Das ist nämlich nicht das, wofür er gekommen war. Und das ist mir wichtig zu sagen. Es sind Zeichen und Wunder, die ihm folgten, die er tat. Aber er ist nicht dafür ans Kreuz geschlagen worden, weil er zu wenig heilte. Er ist ans Kreuz geschlagen worden wegen unserer Schuld, wegen dieser Krankheit, wegen dieser Sünde. Und so kann man gesund werden. Nicht alle werden das, aber alle können frei werden durch ihn. Das wird jedem zuteil, der glaubt. Und das war seine Bestimmung, ans Kreuz zu gehen. Wir können, das ist der zweite Punkt, wenn wir uns auf den Weg machen mit Jesus, wir können in der Haltung unterwegs sein, das zu wollen, was er will. Nämlich, dass Menschen gerettet werden, dass die frohe Botschaft gepredigt wird, heilen, dass Menschen gesund werden. Und was er auch wollte, ist berufen, dass Menschen zur Jüngerschaft berufen werden. Das sagt er uns auch in seinem Missionsbefehl. Und er gibt übrigens, das habe ich vorhin übersprungen, als er die 72 losschickt, sagt er ihnen als allererstes, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Es sollten nicht Zweiergrüppchen bleiben. Es sollten mehr werden unterwegs. Und es kam auch auf das Gebet der Jünger an. Also dieses Berufen war sozusagen eine Kooperation zwischen Gott und den Jüngern. Es kam auch auf ihr Gebet an. Das ist das, was er wollte. Er will retten, er will heilen und er will Menschen berufen zu der Berufung, die er auf ihrem Leben gelegt hat. Wir können hören, was er sagt. Es gibt ein paar Verse in der Bibel, die ich nicht mag. Geht dir das auch so? Sprüche 18, 2. Ein Narr hat kein Interesse daran, etwas zu verstehen. Er will nur seine eigene Meinung zum Besten geben. Fühlst du dich erwischt? Ich auch, weil darin versage ich ziemlich oft. Und die Bibel macht da auch kein Geheimnis draus, dass auch die Jünger ganz schön oft darin versagt haben. Also das ist irgendwie normal. Aber wir wollen ja einen Weg gehen, um weniger Narren zu sein und mehr das zu sein oder das zu tun, was Gott sagt und hören, was er will. Sprüche 18, 13. Wer antwortet, ehe er hört, dem ist es Torheit und Schande. Kennst du das? Du unterhältst dich mit jemandem und du hörst, siehst, dass deine Lippen sich bewegen, aber das, was du hörst, ist deine eigene Antwort, die du gleich geben möchtest oder deine eigene Meinung, die du gleich geben möchtest. Sind wir nicht auch so manchmal mit Gott unterwegs, ey? Du liest deine Bibel, aber deine Gedanken sind ganz woanders. Du betest, aber das ist ein gebetsloses Gebet. Kennt ihr das? Aber Gott spricht heute noch. Er spricht heute noch. Und die Frage ist, ob wir zuhören. Ich bin darin nicht so gut. Ich hole mir viel zu oft, versuche ich schnell nach eigenen Lösungen und verfalle in Stress, versuche eigene Lösungen und Antworten zu finden, anstatt einfach mal zu ruhen und zu hören und zu warten und dann erst was zu tun. Das tat Jesus auch. Er sagte, ich spreche nicht aufgrund eigener Vollmacht. Der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich sagen soll. Jesus war ständig verbunden im Gebet mit dem Vater und hörte hin, was Gott der Vater ihm zu sagen hat. Er war abhängig von dem, was der Vater sagt. Und er möchte auch heute noch durch seinen Geist uns zuflüstern, was der Vater möchte. Dafür müssen wir das ein oder andere Mal still werden und hören. Und vielleicht hast du auch schon eine Antwort auf diese Predigt und auch deine eigene Meinung zu dem Thema Heilung. Ich möchte dich heute einladen, in der Gebetszeit nachher wirklich hinzuhören und zuzuhören und ihn reden zu lassen, weil vielleicht legt dir heute Gott etwas Besonderes aufs Herz, zum Beispiel für jemanden zu beten. Dann bewege das in deinem Herzen, prüfe das für dich und tu es. Ich lade dich dazu ein. Vielleicht möchte Jesus jemanden heute Morgen durch dich begegnen. Vierter Punkt. Sehen, was er sieht. Wir sind immer noch so in unserem Notizbuch, wenn wir alleine oder wenn wir auf dem Weg mit Jesus sind und das Gefühl haben, er ist nicht da, was wir tun können, damit das, was er will, geschieht. Jesus sah Menschen, er sieht dich, er sieht jeden von uns, er sieht Krankheiten, er sieht Nöte, er sieht unsere Verlorenheit und er hat Mitleid. Er verschließt seine Augen nicht vor den Menschen, auf die er traf, vor den Schicksalen, auf die er traf und die ihn über den Weg kamen. Und sehen wir den anderen mit den Augen, wie Jesus es gesehen hat? Sehen wir Nöte? Sehen wir die Welt mit seinen Augen? Wen oder was legt Jesus dir heute Morgen vielleicht aufs Herz oder in deinem Alltag, wenn du mit offenen Augen durchs Leben gehst? Das ist ein praktisches Beispiel mal bis hierhin, wenn du zum Beispiel zum Gottesdienst heute Morgen gefahren bist, dann hast du schon mal bist du da Wege gegangen, die Jesus gehen würde, ne? Also check. Dann sprichst du das Gebet, Jesus, zeig mir, was du willst durch mein Leben heute Morgen. Wollen, was er will. Du siehst eine Situation, vielleicht hast du heute Morgen schon irgendwas gesehen, etwas ist dir aufs Herz gefallen, unterwegs oder hier in der Gemeinde oder vielleicht begegnet dir irgendwas nachher noch, es mit seinen Augen zu sehen, die Situation, dann hörst du in der Stille, ob er antwortet und du hörst, was er sagt und du begegnest der Situation in seinem Namen. Aber wie mache ich das dann konkret? Und so kommen wir jetzt zum praktischen Teil. So auch wie die Jünger zum praktischen Teil gekommen sind. Nämlich, wir können dann sagen, was er sagt. Wir dürfen nämlich auch noch heute seinen Namen über Krankheiten aussprechen. Denn mehr als das haben wir auch nicht. Wenn wir Krankheit begegnen und Not begegnen, haben wir nicht mehr als Jesu Namen. Und wir brauchen auch nicht mehr als das. Denn die Kraft kommt nicht von uns, sondern sie kommt von ihm. Und er wirkt auch noch heute. Und so hat es Petrus auch erlebt in der Apostelgeschichte. Eines Nachmittags gegen 3 Uhr, das ist schon Apostelgeschichte, ist schon nach Jesus, nach seinem Tod, seiner Auferstehung und nach seiner Himmelfahrt, als er den Jüngern den Auftrag gab, hinauszugehen in die Welt und die frohe Botschaft zu verkünden. Eines Nachmittags gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes in den Tempel, um am Gebet teilzunehmen. Wege gehen, die Jesus geht. Check. Als sie hinkamen, wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Wie an jedem Tag wurde er an den Eingang des Tempels gebracht, der allgemein die Schöne Pforte hieß, damit er dort bei den Leuten betteln konnte, die zum Tempelbezirk kamen. Als er Petrus und Johannes sah, die gerade den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an, sehen, was er sieht. Und Petrus sagte, sieh uns an. Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, natürlich, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Doch Petrus sagte: Ich habe kein Geld für dich, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Dann nahm er den Gelähmten an der rechten Hand, also er sprach das, er sagte das, was Jesus sagen würde. Dann nahm er den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und erhielten ihre Kraft zurück. Das ist Wahnsinn. Und diese Heilung gab Petrus die Gelegenheit, mit Vollmacht die frohe Botschaft zu predigen, und viele Menschen kamen zum Glauben an Jesus Christus. Und seine Kirche existiert heute noch, um was zu tun? Um dahin zu gehen, wo Jesus hingehen würde, um das zu sehen, was Jesus sehen würde, das zu wollen, was Jesus will, das zu hören, was er sagt, und das zu tun, was er selbst tun würde. Was können wir heute Morgen tun? Wir können das tun, was Jesus tat. Was kannst du morgen auf deiner Arbeitsstelle tun? In deiner Schule? Kannst du das tun, was Jesus tun würde? Und genau das wollen wir heute auch tun. Tun, was er tut. Und wir wollen Krankheit mit Gebet begegnen. Er sagt nämlich: Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten, und ich werde eure Bitten erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Was bedeutet das? Muss man aufpassen. Was bedeutet das, dass wir größere Dinge tun werden als Jesus? Wie kann man noch etwas Größeres tun als Krankheiten heilen? Oder als das, was er bereits am Kreuz vollbracht hat? Das können wir gar nicht übertrumpfen. Aber was tat Jesus? Er predigte das Evangelium. Und wird heute nicht das Evangelium heute Morgen auf der ganzen Welt gepredigt? Ist es nicht viel weiter verbreitet als zu seiner Zeit? Was tat Jesus noch? Er lehrte. Wird heute nicht millionenmal mehr das gepredigt, was Jesus gepredigt hat? Die ganze Welt kennt den Namen von Jesus Christus. Nicht nur ein Land, Israel. Und was tat Jesus noch? Er heilte. Und werden heute nicht noch mehr Menschen als damals geheilt, weil diese Zeichen und Wunder dort folgen, wo seine frohe Botschaft gepredigt wird? Das sind die größeren Dinge, die er gesagt hat zu den Jüngern: Ihr werdet noch größere Dinge tun. Das Evangelium ist über die ganze Welt ausgebreitet, und der Name Jesus ist fast jedem Menschen auf dieser Welt bekannt. Und Jesus gab uns den Heiligen Geist, damit wir tun können, was er tat. In seinem Namen. Denn es ist immer noch er, der heilt, aber er gebraucht seine Leute dazu. Amen. So wie Corrie ten Boom das schön sagte, mit dem Handschuh das Beispiel: Ein Handschuh, der kann von sich aus gar nichts machen, kann nicht kochen, kann keine Schere benutzen oder sonst irgendwas. Aber wenn da eine Hand reinkommt, dann kann der Handschuh alles machen, so was diese Hand fähig ist. Und das ist der Heilige Geist, der heute noch durch uns wirkt. Und es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die heute noch krank gesund macht. Und das glauben wir, und dafür wollen wir beten. Genau das wollen wir heute Morgen tun. Den Krankheiten im Namen von Jesus Christus begegnen. Wir werden gleich hinten das Gebet anbieten. Da diejenigen, die das Gebet anbieten, werden ein Bändchen umhaben, sodass du auch siehst, zu wem du gehen kannst. Wenn du möchtest, werden wir dich auch mit Öl salben. Das sagt auch die Bibel, dass wir Kranke mit Öl salben sollen. Wir werden dir die Hände auflegen, so hat es Jesus auch gesagt, sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Das wollen wir ihm einfach nachmachen, so wie er das tat. Das Lobpreisteam kann gerne schon mal nach vorne kommen. Und du kannst aber auch etwas anderes in der Zeit tun. Du kannst dein Gebetsanliegen da hinten auf einen Zettel schreiben und mit so einem kleinen Kleber, die sind durchsichtig, mit so einem Pinstripe an die Wand hängen und dein Gebetsanliegen so vor Gott bringen. Und wenn du für jemanden beten möchtest, dann kannst du dir einen Zettel mitnehmen. Also du kannst das entweder anonym oder mit Namen machen, das ist dir frei. Und dann, wenn du Gebet anbieten möchtest in der Form, dann nimm dir einen Zettel, nimm ihn mit zu deinem Platz und bete für diesen Menschen und für diese Situation. Und nimm diesen Zettel gerne mit in deinen Alltag, in die Woche und bete immer wieder dafür. Genau, das Gebetsteam kann schon mal nach hinten gehen. Aber bevor wir um Gebet, um Heilung bitten, will ich noch ein anderes wichtiges Gebet zusammen mit dir sprechen. Denn Jesus möchte Menschen begegnen. Und vielleicht möchtest du heute Morgen auch die Begegnung mit Jesus erfahren und du sehnst dich danach. Und du darfst heute eine Entscheidung treffen. Vielleicht zum ersten Mal. Du kannst es so machen wie der Petrus, von dem wir gehört haben. Der hat alles stehen und liegen lassen und ist Jesus nachgefolgt. Nicht zu wissen, wo das hinführt, wusste nicht, was das Ziel sein wird und was ihm auf dem Weg widerfahren wird, aber er ging voll im Vertrauen auf Jesus und vertraute ihm sein ganzes Leben an. Und das kannst du heute Morgen auch tun. Und wenn du das tust, dann kannst du erleben, wie Jesus in deinem Leben Dinge verändert, wie er dir vergibt, wie er dich selbst verändert, wie er dich wiederherstellt und reinigt. Aber es braucht eine Entscheidung von dir. Diese Entscheidung, ich möchte Jesus folgen. Und wenn du die Entscheidung schon mal getroffen hast, aber dich auf einem anderen Weg begeben hast, dann bist du auch eingeladen, das heute zu tun und diese Entscheidung erneut zu treffen. Lass uns die Augen geschlossen halten. Und wenn du eine Entscheidung für Jesus treffen möchtest, dann darfst du deine Hand heben, damit ich weiß, mit wem ich gleich beten darf. Ist hier jemand, der eine Entscheidung für Jesus treffen möchte? Vielleicht zum ersten Mal. Alle anderen halten die Augen bitte geschlossen. Oder erneut. Danke. Dann lasst uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Vergib mir. Komm du in mein Leben. Tu das, was nur du tun kannst. Und mache einen neuen Menschen aus mir. Sei du mein Herr und mein König. Ich treffe heute die Entscheidung, dir zu folgen. Mein Leben lang. Danke, Jesus. Amen. Und wenn du die Entscheidung getroffen hast, dann tu was damit. Mach dich auf den Weg mit Jesus. Geh den Weg mit seinen Jüngern zusammen. Die waren auch nicht alleine unterwegs, erst in Zweiergruppen und dann in größeren Gruppen und dann als Gemeinde. So, und jetzt möchten wir vor Gott kommen. Und wenn du Gebet in Anspruch nehmen möchtest, dann komm hinter und lass für dich beten oder nutz die Wand hinten, um dein Gebetsanliegen aufzuschreiben. Ich leite mit einem kurzen Gebet ein. Jesus, du bist der, der uns sieht heute Morgen. Du hast deinen Blick immer auf uns gerichtet. Und deine Gnade findet uns immer wieder neu. Und wir schauen heute Morgen auf dich allein, unseren Retter und Heiler. Amen.